Mittwochmittag, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Hallo Marco.
Wir starten gleich mal mit einem Allzeithoch, mit einem Rekordhoch in die Sendung. Der Bitcoin ist zum ersten Mal über 94.000 Dollar gestiegen. Genau. Sind jetzt wieder ein bisschen darunter, aber zwischenzeitlich hat er die Marke jetzt auch mal gesehen. Jetzt fehlt ja wirklich nicht mehr viel, bis wir endlich über sechsstellige Kurse reden können.
Nein, das fehlt wirklich nicht mehr viel, noch ja, 5% oder so. Ja, es ist schon beeindruckend und irgendwie, wenn ich mir den Chart anschaue, dann denke ich immer, das ist das, was ich oft gesagt habe, nicht nur ich, andere auch. Je länger diese Seitwärtsbewegung ist, desto markanter wird der Ausbruch. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Es ging jetzt quasi in einem Rutsch von 70.000 rauf auf 93.000. Und es sieht so aus, als wenn wir tatsächlich diese Woche vielleicht sogar noch die 100.000 sehen werden. Dann ist natürlich die Frage, wie es weitergeht, weil das ist so eine Marke, die irgendwie jeder haben wollte, will. Und man muss aber schon feststellen, im Moment, auch die letzten Tage, es ist immer wieder zu sehen, sobald ein kleiner Rücksetzer kommt, sind sofort Käufer da. Und das ist auch das, was ich auch lange Zeit gesagt habe, dass irgendwann diese Phase erreicht wird, wenn der Bitcoin wirklich knapp wird, wenn nämlich diejenigen, die ihn längerfristig haben, nicht mehr hergeben. Logischerweise, sie haben ja langfristig gekauft. Und die Trader auf sich ein bisschen zurückziehen, dann wird es wirklich schwer für Investoren, die größere Mengen kaufen wollen, den Bitcoin zu bekommen. Vor allen Dingen auch zu halbwegs normalen Preisen. Wobei die Frage ist, was ist normal? Vielleicht werden wir in ein paar Monaten sagen, Mensch, 93, das war ja spottbillig. Fakt ist, die Nachfrage ist anhaltend hoch, auch aus dem ETF-Bereich. Wir hatten jetzt mal 2 Tage mit Mittelabflüssen wieder. Klar, es werden nochmal Gewinne mitgenommen. Es ist nicht so, dass jeder den Bitcoin ewig hält, so wie Michael Saylor von MicroStrategy oder andere. Aber grundsätzlich ist dieser Trend, dass viele Leute den Bitcoin als Asset-Klasse langfristig haben wollen, der ist jetzt noch stärker, weil eben jeder weiß, diese Phase, wo ich den Bitcoin zu 60.000, 70.000 Dollar einsammeln konnte, die ist vorbei. Und ich will es nicht beschreien, aber ich kann es mir auch schwerlich vorstellen, dass wir da nochmal zurückfallen. Vielleicht sehen wir nochmal die 80.000, aber dass wir nochmal auf 70.000 runterkommen, halte ich doch für eher unwahrscheinlich.
Du setzt ja in deinem Börsenbrief auch auf diverse Hebelprodukte.
Genau, da habe ich jetzt allerdings doch einen ganzen Teil liquidiert und ich habe Gewinne mitgenommen. Klar, nicht komplett, aber ich habe ungefähr 2/3 der Hebelprodukte verkauft. Unter anderem auch, und das freut mich ganz besonders, die im Januar eingegangene 500% Spekulation auf den Bitcoin. Da habe ich schon ausgerechnet, wenn der Bitcoin Richtung 100.000 läuft, da waren wir glaube ich noch bei 40.000 in dem Dreh, dass dann dieses Produkt 500% zulegen wird. Das ist jetzt passiert. Hier sieht man es mal als Chart. Das ist das Hebelprodukt. Das ist jetzt seit dem letzten Jahr sogar 600% schon gestiegen. Und das ist der Bitcoin 146%. Und da sieht man eben diese Hebelwirkung, dass man mit solchen Produkten eben tatsächlich die Performance doch deutlich erhöhen kann. Klar, das nimmt dann immer ab, je stärker dann der Bitcoin steigt und aufs Produkt, desto geringer wird der Hebel, aber immerhin hat sich da doch ordentlich Geld verdienen lassen. Und ja, dennoch habe ich 2 Produkte, lasse ich weiter laufen in meinem Report. Und sollte der Bitcoin nochmal zurückkommen Richtung 80.000, bin ich auch gerne bereit, da wieder eine neue Spekulation einzugehen.
So lange wartest du aber jetzt erstmal ab, was neue Produkte vielleicht
angeht. Genau, also jetzt da was Neues zu kaufen nach dem Einstieg ist dann doch ein bisschen, mutig vielleicht ist es auch richtig, aber ich bin ja noch dabei, aber jetzt eben mit etwas geringerer Positionsgröße.
Auch der Silberpreis, unser nächstes Thema, war oder steht bei dir im Fokus. Auch da gibt es ja, oder hattest du diverse Produkte zumindest. Da haben wir jetzt aber eine Korrektur gesehen zuletzt. Ich glaube, genau. Seit dem Hoch waren es schon 15%.
Sieht man jetzt hier in dem Chart nicht so gut. Ja. Das ist der ganz lange Chart, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe jetzt nämlich beim Silber etwas Ähnliches gestartet wie damals beim Bitcoin, nämlich auch eine 500% Spekulation. Und das Interessante ist, Bitcoin und Silber haben ja nicht viel gemeinsam, haben sie aber doch, und zwar was diese Ausgangslage von Angebot und Nachfrage angeht. Beim Bitcoin war es ja so, oder ist immer noch so, dass das Angebot kaum wächst. Also am Tag werden ein paar neue Bitcoins produziert, aber relativ wenig. Und das ist beim Silber ähnlich. Das Angebot ist relativ konstant über die letzten Jahre. Da sieht man es mal. Das blaue, das dunkelblaue ist das Silberangebot und das hellblaue ist die Nachfrage. Das Angebot ist über den letzten 15 Jahre ziemlich konstant geblieben und es kann auch schwerlich erhöht werden, was ganz einfach daran liegt, dass Silber zu 70% ein Beiprodukt ist von Gold, Zink und Blei, glaube ich, oder Kupfer auch. Und dass diese Produktion erhöht werden müsste, damit die Silberproduktion auch erhöht wird. Und da ist Silber eben abhängig von den anderen Metallen. Und die eigenen Silberminen, die reinen Silberminen, von denen es sehr wenige gibt, da ist die Produktionserhöhung sehr teuer. Also da wird sich nicht viel ändern können. Aber was man sieht, dass die Nachfrage in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Wir sehen noch gleich, warum. Und das war beim Bitcoin ganz ähnlich, dass auf einmal gerade durch die ETFs die Nachfrage gestiegen ist. Das Angebot ist relativ konstant geblieben. Und das hat dann irgendwann geradezu zwingend zu steigenden Preisen führen müssen. Und Ähnliches ist beim Silber auch zu erwarten. Wir haben jetzt tatsächlich 3 Jahre ein Silberdefizit gehabt. Und hier sieht man mal, was die Silbernachfrage erhöht, nämlich das physische Silber, was man in Form von Barren und Münzen kauft, auch Silberbesteck, immerhin 5% des Silbermarktes. Auch das ist jetzt kein Wachstumsmarkt, aber das hier ist die Silbernachfrage aus der Industrie. Mittlerweile werden rund 60% des Silberbedarfs gehen in die Industrie. Und da sieht man, dass es in den letzten Jahren angestiegen ist. Und das rührt daher von diesen dunkelblauen Balken. Und das ist die Silbernachfrage aus dem Solarsektor. Weil nämlich Solarmodule Silber brauchen, um besser das Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Und das Interessante ist, dass die neuartigen Module, gerade die Topcon-Zellen und auch die dann danach kommen, immer mehr Silber brauchen pro Modul. Das heißt, die Nachfrage nach Solarmodulen wächst und der Anteil an Silber in den Solarmodulen wird immer höher, also doppeltes Wachstum. Und deswegen wird sich dieser Trend fortsetzen und irgendwann wird es so sein, dass eben nicht mehr genug Silber da ist, zumindest zu den aktuellen Preisen, um diese stark wachsende Nachfrage decken zu können. Und dieser Punkt ist meiner Ansicht nach fast erreicht. Und dann sehen wir sehr wahrscheinlich etwas Ähnliches, wie wir es in den 1980 gesehen haben und auch 2011, nämlich so einen sehr dynamischen Anstieg, der dann Richtung $50 und ich glaube sogar über die $50 hinausgehen könnte.
Gab es denn Gründe für den jüngsten Rücksetzer, warum er doch so ein bisschen doch stärker korrigiert
hat? Ja, es war schon ein bisschen auch die Wahl von Donald Trump. Also erstmal waren es Gewinnmitnahmen. Wir sind ja beim Silber dann auf 35 gestiegen, von 30 innerhalb recht kurzer Zeit. Da werden auch mal gerne Gewinne mitgenommen. Dann wurde ja Trump gewählt. Das hat dazu geführt, dass der Dollar gestiegen ist. Und ein fester Dollar ist immer schlecht für Gold und Silber. Und Gold hat korrigiert und Silber hat mitkorrigiert. Silber hängt immer noch am Gold, wobei die beiden Metalle nicht viel miteinander zu tun haben, weil ja Silber vermehrt in der Industrie genutzt wird und Gold im Prinzip gar nicht. Aber dennoch, man hängt aneinander und insoweit war das so eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, Trump-Wahl. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen abgebaut. Eigentlich ganz schön, von 30 auf 35 wieder kurz mal unter die 30 runtergesetzt und jetzt ist eigentlich der Weg nach oben frei.
Und da gibt es dann noch laufende Produkte?
Auch genau, da gibt es auch mehrere Produkte und jetzt, wie gesagt, seit 2 Tagen eine 500% Spekulation. Ich denke mal, wenn es normal läuft, dann könnten wir das so bis Mitte des nächsten Jahres sehen, spätestens die 50 oder sogar darüber hinaus.
Mein Bitcoin hat jetzt 11 Monate roundabout gedauert, ja, hast du ja gesagt, Anfang des Jahres oder okay, 10.
Ja, wenn das in 10 Monaten auch soweit ist, wäre es schön.
Gut, dann sprechen wir uns nächstes Jahr da spätestens wieder. Jetzt schauen wir auf Nvidia. Der Termin des Tages, der Termin der Woche. Heute Abend nach Handelsschluss wird die Bilanz vorgelegt. Was wird erwartet?
Ja, machen wir gleich mal die Grafik, weil dann haben wir es nämlich genau. Das habe ich nämlich gerade noch mitgebracht. Also auf jeden Fall wird wieder ein sehr ordentliches Ergebnis erwartet. Ein Gewinn von 70 Cent pro Aktie. Das wären 88% mehr als im letzten Jahr und ein Umsatz von $33 Milliarden. Das B steht für Billions, das amerikanische Wort für Milliarde. Einstieg von 82%. Ja, hier sieht man die Performance in diesem Jahr, 200% ungefähr. Da ist schon jetzt klar, wenn man diese Zahlen sieht, das ist schon sehr ambitioniert. Und bei Nvidia weiß man auch, dass es nicht reichen wird, diese Zahlen zu treffen, sondern man muss sie schon übertreffen und zwar möglichst deutlich und dann auch am bestenfalls noch den Ausblick fürs nächste Quartal anheben. So war es auch in letzter Zeit immer. Und dann gibt es eine Chance, dass die Aktie steigt. Das ist immer eine Frage, wie ist jetzt im Vorfeld die Erwartungshaltung? Ich habe jetzt viel gelesen und naja, es überwiegen doch so ein bisschen die skeptischen Stimmen, die sagen, es wird unheimlich schwer, jetzt nochmal das so zu toppen, dass die Aktie nochmal nach oben steigt. Aber wenn man sich den Kursverlauf anschaut und meistens, da sieht man schon so eine ansteigende Bewegung. Und irgendwie, also ich bin kein Charttechniker, aber es sieht doch mehr nach einem Ausbruch nach oben als nach unten aus, oder?
Ja, definitiv.
Ja. Also. Auch ohne meine schönen Linien. Und insoweit, glaube ich, ist schon eine Chance zumindest da, dass Nvidia nochmal einen rausfeuert und nochmal so gute Zahlen bringt.
Weil, gelingt Ihnen ja auch öfter. Können wir auch gleich uns dafür
genau, das, jetzt schauen wir nochmal, wie das in der Historie so war, denn da sieht man mal, zurück geht das bis 2020. Die Gewinnübertreffungen, von Nvidia und das Blaue sind die Umsatz oder die besseren Umsätze. Und da sieht man mal, der Topwert war mal, da ist der Gewinn um 30% übertroffen worden, die Erwartung, und der Umsatz um 20%. Sowas gibt es ausgesprochen selten. Das sind extreme, ich will nicht sagen Auswüchse, aber extreme Bewegungen. Und man sieht auch, dass in den letzten Quartalen dieses Übertreffen weniger geworden ist. Und im letzten Quartal waren es halt nur noch 4-5%. Und wir haben gerade darüber gesprochen, da ist die Aktie auch, obwohl die Prognosen übertroffen worden sind, am nächsten Tag dann gefallen. Sehen wir auch gleich nochmal. Und übrigens, der letzte Aussetzer, liegt schon ein bisschen länger zurück.
Verstanden.
Hier sieht man auch nochmal, hier rot und schwarz überlagert, kaum Unterschied, die Erwartungen und die aktuellen Ergebnisse. Aber hier sieht man auch nochmal, wie die Zahl oder das Übertreffen immer weniger wird in den letzten Quartalen, aber immer noch sehr groß ist im Vergleich zu den Vorjahren. Teilweise um bis zu 2 Milliarden US-Dollar ist die Umsatzprognose übertroffen worden bei Nvidia. Also man ist da viel Gutes gewöhnt. Und wie gesagt, letztes Mal hat es nicht gereicht. Das sehen wir nämlich hier. Sieht ein bisschen wild aus, diese Grafik. Aber gehen wir mal einfach durch. Was waren die letzten Quartalsergebnisse? Da hat man den Gewinn pro Aktie geschlagen, den Umsatz übertroffen, die Prognose erhöht. Und trotzdem ist die Aktie um 3,4% gefallen. Aber die Male davor, wo man auch alles übertroffen hat, gab es einen Anstieg von 7%, 11%, unverändert, plus 6%, hier plus 26, plus 12. Das letzte Mal, dass man irgendwas verfehlt hat, das liegt schon lange zurück, das war genau vor 2 Jahren. Da hat man die Gewinnprognose nicht erreicht, der Analysten, und man hat seine Guidance, also seine Prognose, sogar gesenkt. Aber das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Also wenn das passieren würde, dann würde man hier wahrscheinlich irgendwann ein Minus sehen, auf jeden Fall zweistellig. Aber ist doch eher unwahrscheinlich, denn Fakt ist, die Nachfrage nach den Chips ist ungebrochen hoch. Die Blackwell-Chips kommen auch jetzt langsam auf den Markt. Und da bin ich mal gespannt, was die Prognose betrifft, ob man da vielleicht auch nochmal einen Schnaps drauflegt. Also es wird spannend, nicht nur für Nvidia, für den ganzen Markt. Nvidia ist ja mittlerweile, man könnte fast sagen, die wichtigste Aktie im Tech-Sektor.
Ja, sie beeinflusst auf jeden Fall die Entwicklung des Gesamtmarktes. Auch jetzt im Vorfeld, viele halten sich eher zurück, weil man eben auf die Zahlen wartet. Wir sind sehr gespannt. 22 Uhr heute Abend und in unserer Zeit.
Kurz nach 22 Uhr.
Kurz danach.
22:04 Uhr.
Okay, ganz klar.
Gleich.
Dann schauen wir jetzt auf Vertiv Holdings. Die hatten gestern Investorentag und offenbar wurde Gutes verkündet, denn wir sehen, dass die Aktie extrem stark angestiegen ist.
Ja, ist eine spannende Aktie, kennen wahrscheinlich viele gar nicht, obwohl sie hängen schon auch eine Nvidia dran. Man hat auch eine Partnerschaft mit Nvidia. Vertiv ist ein Anbieter von Infrastrukturen für Rechenzentren und der Schwerpunkt sind Kühlanlagen, und zwar Flüssigkühlsysteme. Und die sind besonders wichtig, um eben die hohe Hitzeentwicklung dieser KI-Chips. Und gerade Nvidia hat ja vor ein paar Tagen gemeldet, dass die Blackwell-Chips besonders schnell überhitzen. Also nicht Nvidia, das haben andere gesagt. Und da kommt Vertiv ins Spiel und schafft es eben, diesen Kühlsystemen die Chips auf Temperatur zu halten. Ein großer Markt, logischerweise, denn gekühlt werden muss überall. Und diese Flüssigkühlsysteme werden immer beliebter, weil sie eben so wirkungsvoll sind. Ja, das sah schon vorher gut aus. Ich habe die Aktie vor einigen Wochen schon in meinem Report empfohlen, habe dann vor ein paar Tagen auch nochmal ein Hebelprodukt darauf empfohlen und das werde ich dann heute glatt stellen. Denn nach diesem Investorentag gestern, da hat man nämlich nochmal die Langfristprognose angehoben, recht deutlich, und zwar sowohl was den Umsatz betrifft, als auch was die Marge betrifft, also gleich doppelt. Und da kamen sofort die Analysten, da haben reihenweise ihre Kursziele erhöht. Also ist eine schöne Firma, ist nicht mehr ganz günstig. Das KGV ist, glaube ich, so bei um die 40. Das ist natürlich schon ganz sportlich, aber jetzt mit den neuen Wachstumszahlen im Rücken ist das sehr interessant und vielleicht mal eine Alternative, wenn man nicht immer nur Nvidia spielen will. Aber vielleicht sollte man hier, bevor man was macht, mal abwarten, bis es sich ein bisschen beruhigt, der Kurs, und vielleicht auch mal die Nvidia-Zahlen abwarten, denn das wird auch Auswirkungen haben auf Vertiv Holdings, ganz sicher.
Okay, dann warten wir die ab, setzen sie aber auf jeden Fall auf die Watchlist. Interessant, gestern eben auch dein neues Allzeithoch.
Genau, ist schon sehr interessant, also sehr dynamisch. Und wenn man mal schaut, wo die Aktie herkommt, seit Jahresanfang, hat sich auch verdreifacht. Also ähnlich gut oder genauso gut wie Nvidia in diesem Jahr.
Dann haben wir noch InnoData. Die sind ja auch nicht allzu weit vom Allzeithoch entfernt.
Das ist schon Allzeithoch. Ja, stimmt, nicht ganz.
Entschuldigung.
Ja. Ja, ist auch sehr spannend, unschwer zu erkennen. Die Aktie habe ich schon seit einem Jahr in meinem Report und das ist insoweit gekauft im Januar tatsächlich. Und da sieht man eigentlich kaum die Veränderung da. Und dann ging es erst recht stark nach oben und dann gab es einen recht deutlichen Rücksetzer. Man sieht es kaum. Also die Aktie ist von 12 nochmal runtergefallen bis auf unter 6. Die Position war schon -50% in der Spitze. Da gab es damals eine Short-Attacke. Um mal kurz zu sagen, was EndoData macht. EndoData ist im Prinzip ein Datenaufbereiter. Und zwar müssen Daten aufbereitet werden, um sie halt für KI-Systeme, für KI-Learning nutzen zu können. Und das brauchen eigentlich alle Firmen. Und EndoData hat auch, ich glaube, fast alle großen Tech-Firmen als Kunden, also gerade die Big Five der Branche, und bereitet eben die Daten auf und lässt sich das entsprechend vergüten. Und das Geschäft brummt, wie man auch am Chart erkennen kann. Aber es gab damals eine Short-Attacke, die aber mittlerweile wohl keine Rolle mehr spielt. EndoData hat jetzt zuletzt mehrfach extrem gute Zahlen geliefert, zuletzt vor ungefähr 2 Wochen. Das hat dann diesen Kurssprung ausgelöst. Da haben wir die Prognosen so übertroffen, das habe ich selten gesehen, die Prognose angehoben von 60% Wachstum auf 100% Wachstum. Also starke Aktie, aber auch jetzt vielleicht ein bisschen heiß gelaufen. Seit der Empfehlung im Meinung Report sind wir jetzt bei 350% plus. Ich habe auch schon mal Teilgewinne mitgenommen, aber nur um mal zu zeigen, es gibt tatsächlich im KI-Bereich, wenn man mal ein bisschen gräbt, auch sehr viele spannende kleinere Aktien. Im Moment Börsenwert rund 1 Milliarde. Das ist ja ein Zwerg gegenüber Nvidia und auch Vertiv mit 40 Milliarden. Also spannende Aktien gibt es immer wieder und die gibt es immer in einem Report.
Und von Aktien, wo es im Moment rund läuft, kommen wir jetzt zu welchen, wo es nicht so rund läuft. Supermicro, wobei immerhin das Delisting konnte erstmal abgewendet werden. Genau. Die Probleme sind damit aber jetzt nicht vom Tisch.
Nein, also man hat ein Problem gelöst. Man hatte ja auch seinen Wirtschaftsprüfer verloren. Der hat sich ja zurückgezogen und man hat jetzt einen neuen bekommen. Das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, zu dieser Erholung. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. BOD, USA. Auf jeden Fall keiner der Big Four Unternehmensprüfer. Und dieser neue Unternehmens- oder Wirtschaftsprüfer hat gerade mal von den 500 S&P 500 Firmen einen einzigen, den er betreut. Alle anderen sind eigentlich bei den großen 4. Also man hat jetzt nicht den besten Wirtschaftsprüfer bekommen, was aber auch eigentlich zu erwarten war, wenn sich einer schon zurückzieht, dass man, aber man ist froh, dass man überhaupt jemanden hat, denn ohne geht's nicht. Und tatsächlich hat man jetzt offenbar auch bei der US-Börse eine Laufzeitverlängerung bekommen. Man ist ja immer noch die Zahlen schuldig, sowohl fürs letzte Jahr als auch fürs letzte Quartal, dass man da ein bisschen mehr Zeit bekommen hat. Denn sonst wäre die Aktie jetzt nicht mehr handelbar. Das hat man abwenden können, aber nichtsdestotrotz, die Zahlen liegen noch nicht vor. Und alle anderen Probleme sind auch noch da. Ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, gezeigt, der Cashflow sieht jetzt recht bedrohlich aus. Also diese Erholung, auch der neue Wirtschaftsprüfer, ändert nichts daran, dass es eine Aktie ist mit viel zu vielen Risiken. Und da kann man noch 10-mal sagen, jetzt glaubt KGV liegt jetzt bei 5 oder so. Klar, es ist super billig, aber wenn Aktien so billig sind, gehen bei mir eigentlich immer Warnlampen an. Warum ist das so? Und hier gibt es wirklich Gründe, warum die Aktie so billig ist, wie sie ist.
Okay, Hände weg von Supermicro, außer man will zocken vielleicht.
Ja, zocken kann man. Ja,
das haben wir gestern gesehen, über 30% plus.
Ja, kann man, gerne.
MicroStrategy, die haben den größten Bitcoin-Kauf der Geschichte getätigt. Jetzt auch keine große Überraschung, ne? Aber die Aktie ist auch weiter gestiegen. Du bist trotzdem weiterhin skeptisch.
Was heißt skeptisch? Wir haben neulich darüber gesprochen. Also es ist jetzt mittlerweile, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, mit dem dreifachen Wert, also der Börsenwert von MicroStrategy liegt dreimal so hoch, wie der Bitcoin-Bestand wert ist. So muss man es richtig ausdrücken. Das war vor einigen Wochen doch das Zweifache. Und jetzt kann man sagen, das Zweifache war schon zu hoch. Habe ich damals auch gesagt. Dreifache ist natürlich noch höher. Aber jetzt hat man, glaube ich, irgendwann so ein Niveau erreicht. Da kann man auch sagen, ja, wieso denn nicht das 4- oder 5- oder 6- oder 10-fache? Am Ende macht der Markt den Kurs der Aktie und auch den von Bitcoin. Und wenn dieses Gap, also so könnte man ungefähr sagen, das ist MicroStrategy, das ist der Bitcoin. Wenn dieses Gap so weit aufgeht, dann ist das zurückzuführen auf optimistische Anleger, die glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Und es gibt, glaube ich, oder es gibt auch immer noch viele, die versuchen, diesen großen Abstand auszunutzen, indem sie einfach den Bitcoin kaufen und gleichzeitig in MicroStrategy Short gehen, also auf fallende Kurse spekulieren. Und wenn diese Lücke kleiner wird, verdient man halt Geld. Aber wenn nicht, dann muss man die Position irgendwann wieder glattstellen. Und das bedeutet immer dann wieder gleich neue MicroStrategy-Aktienkäufe. Und es ist im Moment kein Ende in Sicht. Michael Saylor, der Chef von MicroStrategy, tut dann Übriges, indem er immer weitere Käufe ankündigt. Man will ja 42 1000 Bitcoins kaufen in den nächsten 3 Jahren. Das Interessante ist, egal zu welchem Preis. Also man hat nicht gesagt, wir investieren pro Jahr so und so viele Milliarden Dollar, sondern wir kaufen so und so viele 1000 Bitcoin. Wenn der Bitcoin vielleicht in 3 Jahren oder in 2 Jahren bei 500.000 steht, da werden trotzdem 7.000 Bitcoin gekauft.
Vielleicht überlege ich, dass ich es da nochmal, wenn es wirklich so
kommen sollte. Das macht aber auch Sinn, weil ja dann auch der Wert des Unternehmens entsprechend gestiegen ist. Ja. MicroStrategy besteht ja nur aus Bitcoin. Ja. Im Prinzip bis auf die kleine Softwarefirma, die man noch als Hobby betreibt und so ein bisschen als Cash-Cow. Für mich, also ganz klar, ich würde jetzt da nicht mehr drauf springen. Also wenn ich den Bitcoin kaufen will, dann kaufe ich den Bitcoin und kaufe nicht über den Umweg MicroStrategy und zahle das Dreifache an Geld. Aber wer es gemacht hat, es hat funktioniert. Also die Aktie hat sich in diesem Jahr um den Faktor 3 besser entwickelt als der Bitcoin.
Wir werden es weiter verfolgen. Spannend ist es ja so oder so. Tesla. Donald Trump hat schon einiges angekündigt, was er dann ab Mitte, Ende Januar machen will. Jetzt gab es ein paar Neuigkeiten zum Thema Full Self-Driving. Da will er die Regeln lockern, was ja dann Tesla zugutekommen würde.
Genau. Das macht man nicht alles für seinen Kumpel. Also es war ja zu erwarten, dass da sicherlich irgendwas kommt. Elon Musk hat ja, ich glaube, 160 Millionen Dollar im Wahlkampf gezahlt. Und jetzt gibt es halt ein bisschen ein paar Geschenke wieder zurück. Es ist natürlich alles andere als konkret. Es wurde nur gesagt, ja, es wird da Lockerungen geben bei der Zulassung. Aber nichtsdestotrotz, das hilft natürlich schon, weil für Tesla ist es natürlich, das ist das Allerwichtigste, das autonome Fahren, dass man das hinbekommt. Und je einfacher es geht und desto schneller. Das hat natürlich schon Auswirkungen. Entsprechend ist auch dieser Anstieg nachvollziehbar. Die Tesla-Pessimisten werden sagen, das war schon zu viel. Aber nochmal, es geht darum, wie sehe ich Tesla als rein Autokonzern oder eben als KI-Unternehmen. Und das größte KI-Projekt der Welt ist im Moment das autonome Fahren. Und Tesla ist da extrem weit. Und wer weiß, vielleicht geht es ja ganz schnell. Trump wird Präsident im Januar. Und dann vielleicht sehen wir in der ersten Jahreshälfte noch die erste Bewegung in die Richtung. Und allein an der Börse wird ja immer die Fantasie bewertet, die Zukunftsaussichten, allein die verbesserten Aussichten rechtfertigen durchaus, dass die Aktie sich entsprechend bewegt. Denn das ist ein Markt, der ist um den Faktor X und X ist irgendwas 10 oder noch mehr größer als der Automarkt. Gerade der Bereich Robotaxis und der hängt ja da direkt mit dran. Also für mich ist Tesla selbst auf dem Niveau immer noch kaufenswert und an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, aber man verdient kein Geld mehr. Ja. Und soweit, glaube ich, bei Tesla ist noch sehr viel mehr möglich. Und wie gesagt, ich kann mich da nochmal Katie Wood ansprechen. Ich glaube, 2.800 Dollar ist ihr Kursziel bis 2027. Da ist noch ordentlich was drin. Ob das jetzt soweit kommt, weiß man natürlich nicht. Klar, wenn man es wüsste, dann würde die Aktie jetzt schon da stehen. Aber es ist spannend und die Aussichten haben sich zumindest in den letzten Wochen nicht verschlechtert für Tesla.
Das stimmt. Wir schauen mal, was die beiden noch so planen, also Trump und Musk, welche gemeinsamen Regeln, Projekte, was auch immer man auf den Weg bringt. BYD, schauen wir unterdessen da drauf, da hat sich die Aktie nicht so gut entwickelt. Wir hatten noch das Hoch im Oktober, aber seitdem ist schon wieder abwärts.
Seitwärts, leicht abwärts, so gerade so die letzten, man sieht eigentlich auch schon am Chart, dass es so eine lustlose Abwärtsbewegung ist. Es ist kein richtiger Druck da, es ist eher so, keiner ist bereit, jetzt zu kaufen. Es gab jetzt auch nicht so weltbewegende News. Also klar, BYD ist weiter Marktführer, sehen wir auch gleich noch. Alles gut, aber es gab jetzt nichts, was jetzt, BYD, wobei gut, der Tesla-Anstieg, aber das ist tatsächlich sehr fokussiert auf Tesla. Das Ganze auch mit dem autonomen Fahren, davon hat BYD relativ wenig. Also man macht so ein bisschen Pause. Keine Pause, wie gesagt, macht man, was den Markt angeht. Das hier ist nochmal, weil ich will nicht immer nur das vergleichen mit E-Auto-Herstellern. Das ist der chinesische Markt, Marktanteile im Oktober über alle Antriebsarten hinweg. Und da sieht man BYD mit 19,1% ganz weit vorne. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, Volkswagen ist ja aufgeteilt. Volkswagen hat 2 Joint Ventures, einmal FAW und einmal SAIC. Aber wenn man die beiden zusammenrechnet, dann komme ich da nochmal auf ungefähr 12%. Dann ist Volkswagen also ungefähr hier. Also BYD hat Volkswagen nicht nur überholt, man hat ja gerade Volkswagen, glaube ich, von einem Jahr überholt überhaupt. Und jetzt hat man schon einen Vorsprung von 7-8 Prozentpunkten am Marktanteil. Und ja, das liegt ganz einfach daran, dass E-Autos mittlerweile über die Hälfte in China ausmachen und Volkswagen und auch andere da nicht entsprechend dabei sind. Man sieht ohnehin, immer wenn ich was sagen will, ist die Grafik weg. Man sieht ohnehin, außer auf den beiden Volkswagen und zweimal Toyota, nur chinesische Hersteller. Also der Markt in China, der ist für jemanden, der nicht seine Autofabrik in China hat, arg in Gefahr und dieser Trend wird sich auch noch verstärken. Jetzt geht es natürlich darum, wie wir die im Ausland weiter vorankommt und da scheiden die USA ja komplett aus. Ich habe gerade eben noch gesehen, man hat jetzt das zweite Schiff fertiggestellt wohl, den zweiten Autotransporter oder die zweite Autofähre, mit der man dann, glaube ich, noch pro Fähre 7000 Autos beladen kann und dann nach Europa bringen kann oder nach Lateinamerika. Man baut ja weiterhin fleißig Werke. Also die Wachstumsstory ist voll intakt und eigentlich ist das jetzt sogar eine ganz gute Chance, mal ein paar Euro günstiger reinzukommen, wer da noch nicht investiert ist. Und es wird auch wieder von dir über die Nachrichten geben. Zahlen gibt es dann erst wieder im nächsten Jahr, aber finde ich gerade eine ganz gute Gelegenheit. Wenn keiner davon spricht, einfach mal
zugreifen. Wobei es dann bald ja auch die Zahlen für November zumindest geben
wird. Ja, stimmt, die gibt es bald. Ja,
Anfang der Rekord dann gebrochen werden kann, wobei das ist schon fast sicher, also für das Gesamtjahr, dass das auf jeden Fall gelingt.
Ja, also wir hatten ja im letzten Monat schon über 500.000 und jetzt werden es mit Sicherheit, die letzten beiden Monate sind in der Regel die besten für Biberdi, dass wir dann nochmal auf jeden Fall über 500, vielleicht sogar in Richtung 600.000 gehen, dass man dann das Jahresziel von 4 Millionen Autos auch locker hinbekommt, eher Richtung 4,2, 4,3 Millionen. Und das könnte natürlich schon nochmal ein bisschen, wo diese Monatszahlen selten den Kurs bewegt haben in der Vergangenheit. Aber sie werden sicherlich sehr gut werden.
Gestern gab es von XPeng Neuigkeiten, zwar die Zahlen und der Ausblick. Wie sind denn die beiden, ist das ausgefallen?
Ja, XPeng hat wirklich sehr gute Zahlen vorgelegt. Umsatz besser als erwartet, Verlust geringer als erwartet und vor allen Dingen einen sehr guten Ausblick, gerade was die Stückzahlen angeht. Ich glaube, über 80.000 Autos will man verkaufen im vierten Quartal. Das wären ich glaube 40-45% mehr als im letzten Jahr. Also man beschleunigt beim Wachstum und man ist auch in der Lage, tatsächlich die Autos zu vernünftigen Preisen zu verkaufen und vernünftige Margen zu erzielen. Denn die Marge, ich glaube, da haben wir auch eine Grafik, die Marge ist auf einen Rekord hochgestiegen. Die Bruttomarge liegt jetzt bei 15,8% waren es, glaube ich. So war das noch nie. Man hatte hier so einen Einbruch, da gab es auch viele Modellwechsel. Aber jetzt hat man doch einige sehr gute Modelle am Markt, die sich auch sehr, sehr gut verkaufen. Unter anderem jetzt ganz neu den P7 Plus. Mhm. Und das soll nach eigenen Angaben von XPeng das erste wirklich KI-Auto sein, das viele KI-Funktionen, viele KI-Anwendungen integriert hat. XPeng ist auch ähnlich wie Tesla dabei, oder man hat einen eigenen KI-Chip entwickelt. Man ist dabei, einen Roboter zu entwickeln. Man hat noch andere Späßchen, sehen wir gleich noch. Also das könnte für mich einer der Autokonzerne sein, der es noch schaffen kann, in diese führende Position von Tesla und BYD hineinzukommen. Eben vor allem durch diese Innovationskraft, durch schöne, schicke Autos mit sehr hohem technologischen Niveau. Und ja, die Aktie hat sich von ihren Tiefständen lösen können zumindest. XPeng war auch schon mal deutlich höher. Aber im Prinzip sind ja alle Elektroauto-Aktien bis auf Tesla und BYD relativ am Boden. Das sind ja auch schon die ersten verschwunden. Aber wie gesagt, XPeng hat gerade jetzt, was die Zahlen nochmal gezeigt haben, ist auf dem Weg, profitabel zu werden. Man will es im Laufe des nächsten Jahres schaffen, auch in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und ja, und jetzt sehen wir uns das noch an, weil das macht XPeng nämlich auch. Und das ist schon echt beeindruckend.
Flugdrohnen.
Das ist jetzt keine Zukunftsmusik, sondern das Ding, das ist jetzt wirklich, das wurde jetzt vor ein paar Tagen vorgestellt auf einer Flugshow oder auf einer Flugshow war es, glaube ich, in China. Da fährt man also mit seinem Auto und kann dann einfach die Drohne auspacken, einsteigen und weiterfliegen. Kann man dann über den Stau drüber fliegen. Man muss nur irgendwann sein Auto wieder abholen. Und das Interessante ist, dass dieses Gerät, ich habe den Namen jetzt vergessen, man kann es sogar schon bestellen. Kostet $280.000. Finde ich jetzt eigentlich, also es ist jetzt kein Schnäppchen, aber man kriegt ja immerhin eine Flugdrohne und dafür ist es gar nicht mal so teuer.
Und es, wann wird es ausgeliefert?
Ja, 2026, also in einem guten Jahr. Oh, und es haben auch schon über 2000 Leute bestellt. Mhm, also ich war es nicht.
Stell dir davon, dass überhaupt hier fliegen, keine Ahnung.
Nein, nee, aber in China gibt es, glaube ich, die Zulassung schon, allerdings wird es dann nur autonom fliegen. Also selber damit rumfliegen, das wird wohl nicht so. Aber das zeigt, was XPeng alles so noch in der Hinterhand hat. Also das ist weit mehr als ein Autokonzern. Das ist tatsächlich auch ein KI-Technologiekonzern, der aber jetzt auch recht erfolgreich seine Autos verkauft. Spannende Geschichte, auch im Meinungsreport mit dabei, wird da auch weiter verfolgt. Und ja, der Trend ist ein Freund.
Mal schauen, ob da sieht es aber eher noch aus, weil die Reaktion der Zahlen ist nicht so.
Ja, das stimmt. Das war gestern erstaunlich. Die Zahlen waren wirklich gut und die Aktie ist trotzdem, ich glaube, 4-5% gefallen. Ich habe jetzt wirklich keinen Haken gefunden und es gab auch keine negativen Analystenstimmen. Vielleicht hat man sich gesagt, wer dann irgendwie bei, weiß nicht, 7 oder 8, was ist das, Euro, Dollar, das Dollar, bei 7 oder 8 Dollar rein ist, 100% nehme ich mal Gewinne mit. Es passiert ja öfter mal, dass auch nach guten Zahlen Aktien fallen, weil tatsächlich einige Gewinne realisieren.
Aber fundamental sieht es gut aus, wir werden es weiter verfolgen. Dankeschön, Alfred, gerne, für den Moment. Wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.